Radio 1. Die Profis.
Das ehemalige Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat nicht nur seinen Online-Auftritt reformiert, auch die gedruckte Ausgabe des Spiegel mutiert zunehmend, naja, sagen wir mal, zu so einer Art West-Version der Super-Elu. Da hat es im Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner ganz tolle Einblicke reingegeben. Er hat das wunderbar analysiert. Und denken Sie mal dran, vor 2 Wochen gab es im Spiegel eine Riesengeschichte über das abtrünnige Königskinderpaar Harry und Meghan. Diese Woche macht uns der Spiegel Angst vor der Globalisierung, denn die würde die Viren in alle Welt verbreiten, Stichwort Coronavirus. Und ausgerechnet vorigen Samstag in der Holocaust-Gedenkwoche, da haben sich 13 Spiegelautoren der Titelgeschichte lieber für deutsche Gangster-Rapper interessiert. Vermute mal, weil man von denen so tolle Fotos unterbringen kann. Tattoos, Knarren, Bling, Bling und dicke Hintern. Daneben ein Feigenblatt-Interview mit einem Wissenschaftler, der sollte vermutlich für die nötige Seriosität sorgen. Das war der Hamburger Soziologe Martin Seliger. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Geschichte lautete, wie böse Jungs und Clan-Romantik die Kinderzimmer erobern. Na klar, Sie waren dabei, weil Sie schon seit Jahren über deutschen Gangsterrap forschen und publizieren. Haben Sie denn was lernen können aus der Spiegel-Titelgeschichte?
Ja, also ich muss erst mal sagen, ich finde es ganz toll, wenn sich Medien mit anderen Medien beschäftigen und da ein kritisches Echo sozusagen stattfindet und reflektiert wird, wie berichtet wird. Ich denke, gerade beim Thema Gangsterrap ist das wichtig, weil wir oft eigentlich einen Skandal Diskurs da haben, der eine vernünftige Auseinandersetzung, sage ich jetzt mal, unmöglich macht. Das liegt auch einfach ein Stück weit in der Natur der Sache, ne? Weil Gangster-Rap ist ja keine politische Reportage. Das ist ein Pop-Genre, ne? Gangster-Rapper provozieren natürlich missgünstige Reaktionen, indem sie Grenzen verletzen. Das ist erstmal nicht abwegig. Kunst muss ja nicht schön oder angepasst sein. Sie kann durchaus Leuten vor den Kopf stoßen, Leute abstoßen, sie verletzen. Wenn wir uns dann aber, und das ist ja als Soziologe sozusagen mein Beruf, mal genauer ansehen, worin genau diese Verletzungen bestehen, wird eben offenbar, dass es da eigentlich um übergeordnete gesellschaftliche Konfliktlinien geht. Man kann jetzt den Bericht vom Spiegel kritisieren. Ich denke aber, dieser grundlegende Konfliktcharakter des Gegenstandes, der ist da schon deutlich geworden.
Hm. Aber ich meine, dass Jungs in einem gewissen Alter gern mal einen auf dicke Hose machen und Texte gut finden, mit denen sie die Erwachsenen erschrecken können, war das, als Sie mit der Forschung begonnen haben, eine Überraschung für Sie?
Ja, also ich freue mich wirklich, dass Sie so tiefgründige Fragen stellen. Ich habe nie über Rezeption von Gangster-Rap geforscht. Das ist ein absolutes Problem. Ich habe mir die symbolischen Formen, so nenne ich das, angeguckt. Wie kommen diese Images im gesellschaftlichen Zusammenhang zustande? Was macht dieser mit zur Gewalt neigende Mann mit Migrations- und ohne Bildungshintergrund da, wie gewinnt er seine Bedeutung? Wie Jugendliche damit umgehen? Was im Kopf von denen vorgeht, wenn die das hören? Inwiefern das ihre Ziele im Leben beeinflusst? Das habe ich nie überprüft.
Mhm.
Das ist auch irgendwie das Problem, dass mir so eine Untersuchung, die das wirklich macht, wie sind die Nutzungsmuster, gar nicht bekannt ist. Wir reden also eigentlich über was, das wir gar nicht genau kennen.
Also wie gefährlich Gangster-Rap ist für die Gesellschaft, auch für meine Kinder, das kann man eigentlich gar nicht sagen?
Nee, selbst wenn man so eine Studie hätte, könnte man das nicht sagen, weil die Welt besteht ja nun auf mehr Sachen als Gangster-Rap. Ne? Es wäre natürlich schön, wenn man sagen könnte, der Junge hat Gangster-Rap gehört, das hat ihn verkorkst. Aber so einfach geht das natürlich nicht. Da spielen ja immer viele Sachen gemeinsam eine Rolle. Und es wäre ja auch schlimm, wenn man am Ende sowas sagen müsste wie, naja, wir können eigentlich mit dieser Musik gar nicht umgehen.
Ja.
Die ist zu schlimm. Wir können das nicht einhegen. Und sowas würde da natürlich auch nicht rauskommen. Man müsste sich da einen größeren Kontext eigentlich angucken.
Wenn nun der Spiegel, wie in dieser Geschichte letzte Woche, so scheinbar naiv fragt, ich zitiere jetzt, also kommt jetzt ein hartes Wort, muss ich mir Sorgen machen, wenn mein Kind Fick deine Mutter hört? Ist das nicht auch irgendwo scheinheilig?
Ja, wenn das Kind das hört, müssen sie sich Sorgen machen. Das ist eine interessante. Nein, also ich kann Ihnen das jetzt so sagen, wenn Ihr Kind das hört, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Und wer die Problemanalyse darauf zuspitzt, der dekontextualisiert das natürlich völlig. Wenn Sie Ihrem Kind nicht erklären können, was das heißt, so, und das hat vielleicht noch andere irgendwie Verwahrlosung oder Gewalterfahrung und dann bleibt das so im Raum stehen, dann müssen sie sich Sorgen machen. Aber so wenn es das nur so hört, dann müssen sie sich keine Sorgen machen und diese Problemanalyse würde ich auch als eindimensional zeichnen.
Wunderbar. Wir machen uns also weiterhin Sorgen, vor allen Dingen um den Spiegel. Geholfen hat uns dabei der Hamburger Soziologe Martin Seliger.
Also ich fand den Spiegelartikel gar nicht so schlecht.
Herr Seliger, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke.
Jo, okay, Boomer.